Ja, ich möchte zur ersten Gruppe von Fragen kommen. Also, wie macht man es, dass aus offenem Sprechen Neues wird? Wie können wir vertrauend miteinander umgehen, wenn der andere ganz anders ist, als es meinem Bedürfnis entspricht? Welche Weite haben wir, wenn der andere ferner Feuer macht? Fehler macht. Ach ja, Entschuldigung. Also, wenn er anders handelt, als ich es erwartet hätte. Ist die Arbeit oder der Mensch wichtiger? Nun, zunächst vielleicht was Grundsätzliches. Zu unseren gegenseitigen Beziehungen. Man könnte ja sagen, das Leben ist Beziehung, im Fremdwort Interaktion. Und man könnte sagen, Lebensgeschichte oder auch Persönlichkeit ist bewusst und unbewusst gespeicherte Geschichte von Beziehungen. Das ist ja unsere heutige psychotherapeutische Sicht, dass die frühen Beziehungen ihren Niederschlag finden in unserer Persönlichkeit und damit auch in unserer Art und Weise, mit anderen Menschen umzugehen, in unserem Beziehungsmodus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das sehr fremd ist, aber ein Säugling, wir haben früher schon davon gesprochen, und natürlich auch das Kleinkind, empfängt ja jeden Tag eine Menge von emotionalen Impulsen, tausende von emotionalen Impulsen. Und diese emotionalen Impulse mit Gefühl gefüllten Interventionen der Umgebung die werden in gewissermaßen gespeichert, oder wir könnten auch sagen, die führen zu einer ganz bestimmten Resonanz, zu einem bestimmten Ergebnis. Wozu führen die wohl? Was denken Sie? Also wenn Sie sich das jetzt konkretisieren, da wird ein kleines Kind, das der Ausbund der Erwartungen seiner Eltern ist, und besonders der Mutter vielleicht, jeden Tag 100-mal hochgehoben, mindestens im Geiste, du bist das schönste, beste, herrlichste Wesen, das es auf der ganzen Welt gibt. Und du bist der Inbegriff aller meiner Erwartungen. Es gibt ja nicht wenige Eltern, gerade heutzutage, wo 43% der Kinder Einzelkinder sind, und die alle ihre Lebenserwartungen in dieses Kind hinein projizieren, alle ihre Glückserwartungen, alles das, was sie selber im Leben nicht erreicht haben, soll dieses Kind erreichen. Von daher auch die Überforderung der Kinder. Das muss natürlich mindestens Abitur machen, aber möglichst natürlich 2 Studiengänge absolvieren und so, damit es optimale Voraussetzungen fürs Leben hat und dann wirklich all das realisiert, was den Eltern möglicherweise versagt blieb. Wenn wir einen ganz idealen Partner haben, da kann euch keiner nachher recht sein, und so weiter, nicht? Und wenn jetzt das Kind, ein Kind, jeden Tag tausendfach diesem emotionalen Druck ausgesetzt ist, du bist das tollste und beste und wunderbarste Wesen, und das dann auch über die Klippen der Entwicklung hinweg beibehalten wird, bei manchen Eltern ist es so, wie würde denn das auf das Kind wirken? Das ist meine Frage, zu welchen Ergebnissen kommt das denn? Ja, und zwar warum? Das ist ganz richtig. Das führt nachher häufig zu Enttäuschungen. Dieses Kind wird sehr frustriert sein, sehr verletzlich sein im Leben, sehr, also in den Beziehungen auf ganz gewisse Weise sehr schwierig. Wir sprechen von einer narzisstischen Struktur zum Beispiel, die sich daraus sehr leicht ergibt. Und zwar warum? Warum kommt die Enttäuschung? Weil es Riesenerwartungen hat im Blick auf sich selber, einen ganz hohen Anspruch an sich selber. Das hat also diese tausendfachen Impulse aufgenommen. Du bist das Tollste, Schönste, Beste, Wunderbarste und hat diesen Anspruch gewissermaßen verinnerlicht. Und innerlich in sich einen Maßstab aufgebaut, ich muss das Tollste, Schönste, Beste sein. Und das führt dann im Leben dauernd zu Enttäuschungen, weil es feststellt, ich bringe das ja gar nicht. Und macht die Beziehungen warum noch schwierig? Weil man mit demselben Anspruch, den man an sich selber hat, auch mit anderen umgeht. Das heißt, dieses Kind erwartet auch von anderen immer was besonders Tolles, Schönes, Optimales, Maximales und ist deshalb auch von den anderen immer enttäuscht und versteht sich und die Welt nicht und kommt mit sich und der Welt nicht zurecht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel dafür, dass diese emotionalen Impulse, die auf das Kind zwangsläufig niederprasseln, das ist genau das Gleiche, ist natürlich eine Wirkung, wenn das Kind überhaupt nicht beachtet wird oder verachtet wird oder lieblos behandelt wird, bloß immer in eine Ecke reingeschoben wird, das erlebt es dann auch tausendmal im Tag. Du bedeutest nichts, du bist wertlos für uns, wir sind an dir nicht interessiert. Oder du bist lästig, du bist hässlich, du taugst nichts, du bist der Sündenbock, du bist an meinem Unglück schuld. Auch diese Impulse führen, ja jetzt wozu? Zu einer Vorstellung davon, wer ich bin. Also zu einem Selbstbild. Und sie führen gleichzeitig zu was Zweitem, zu einer Vorstellung, wer die anderen sind. Also im ersten Fall zu der Vorstellung, das ist jemand, der mich immer bewundert und der mich immer auf den Sockel stellt und der mir jeden Tag Streicheleinheiten verpasst. Und wenn der jetzt einen Partner hat, was erwartet er von seinem Partner? Dann sehen Sie ihn mit dem Beziehungsmodus. Genau das Gleiche. Der hat es jetzt hunderttausendfach erlebt, hat es verinnerlicht und daraus einen Beziehungsmodus gemacht. Das heißt, den Anspruch an den Partner, die Erwartung an den Partner, dass der ihn auch auf den Sockel stellt, ihn bewundert und streichelt und so weiter. Und darf ich jetzt kurze Zwischenfrage stellen, über die wir früher schon oft gesprochen haben. Wenn der jetzt zum Glauben kommt, wie ist es dann? Dann will er nicht mehr auf den Sockel gestellt werden, dann ist er ganz demütig, oder? Und geht den untersten Weg, das liest er in seiner Bibel und so. Und wenn der jetzt nach Eidlingen kommt in die Bibelschule, dann ist es ganz klar, dass er sich wunderbar in die Gemeinschaft einfügen kann, gar keine Probleme mehr hat. Wie geht's ihm da? Er erwartet von den anderen genau dasselbe. Grundfrage, wenn Gott es so geregelt hat, das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Bei allen Realitäten, die wir in dieser Welt vorfinden, auch die wir bei unserem Geschaffensein vorfinden, in unserer Persönlichkeit, in unseren Verhaltensweisen, alles was da zurückgeht, der Schöpfungsgesetze, nachzudenken darüber, was hat der Vater im Himmel denn damit vorgehabt. Was will er denn damit? Was will er jetzt damit, wenn er mit dem zum Glauben kommen diese narzisstische Struktur nicht wegnimmt, sondern diese narzisstische Struktur und den entsprechenden Beziehungsmodus, dass er es erwartet, alle anderen Bibelschülerinnen werden mich jeden Morgen neu auf den Sockel heben, werden sagen, du bist der Ausbund von allem Möglichen. Wenn er das jetzt nicht wegnimmt, was hat er denn damit dann vor? Denn das erzeugt ja Störungen in der Gemeinschaft. Nach einiger Zeit ist diese narzisstische Bibelschülerin tief gekränkt. Die mögen mich alle nicht. Und sie kann zunächst da gar nichts dafür, für diesen Eindruck, dass alle sie nicht mögen und dass alle ihr nicht gerecht werden und alle sie eigentlich in die Ecke schieben. Und dann frage ich, wie habe ich das verdient? Ich streng mich doch so an. Warum lässt der Vater im Himmel denn solche Konflikte dann zu? Oder genauso mit dem, der immer in die Ecke geschoben wurde, der fühlt sich dann schrecklich minderwertig und fühlt sich untauglich und böse und der macht vielleicht dann gar nicht den Mund auf, der ist dann ganz gehemmt, weil er denkt, was ich sage, ist sowieso Kokolores und das darf ich gar nicht wagen, was zu sagen, obwohl er vielleicht sehr gute Gedanken hätte und ist eine graue Maus irgendwo in der Ecke und verdrückt sich immer und so. Und das hat sich durch sein Christsein auch nicht geändert. Und da gibt es noch 100.000 andere Varianten. Warum mutet der Vater im Himmel uns das zu, dass diese Dinge jetzt aufeinander prallen, auch in der Bibelschule oder in der Gemeinde oder in christlichen Ehen oder wo immer sie wollen? Könnt ihr doch das wegnehmen. Wenn man also zum Glauben kommt oder der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, dann könnt ihr diese komischen Strukturen und die merkwürdigen Beziehungsmodi dann einfach mit einem Schlag verbessern. Und dann wären wir wirklich von Herzen lieb und von Herzen demütig und von Herzen mutig und so weiter und so weiter. Das ist eine herrliche Geschichte. Und so stellen wir uns das ja auch vor, oder? Wenn wir in die Bibelschule kommen, dann denken wir, also da werden lauter solche Leute beieinander sein. Und da wird es endlich anders sein wie bei mir zu Hause und wie in meiner Arbeitsstelle und so. Da sammelt sich doch die wahre Menschheit. Da sind die Christen beieinander. Und da können wir in Harmonie leben. Und da haben wir wirklich eine Geborgenheit. Und in so einem Haus wie in Eidlingen, wo da lauter Diakonissen beieinander sind. Lauter wahre Christen. Ja, das muss ja das Paradies auf Erden sein. Oder? Übrigens genau dasselbe in Grün, was Sie dann vor dem Traualtar feststellen. Die Leute sagen, ja, wenn ich endlich den habe, dann ist es das reine Glück. Dann kann ja nichts mehr schief gehen auf dieser Welt. Und was ist das eigentlich? Was steckt da im Hintergrund? Bequemlichkeit, fleischliche Erwartungen unseres alten Menschen. Also das wird hart ausgedrückt. Aber ist ja auch nett, diese Erwartungen jetzt unter Christen so schön Harmonie vorzufinden und lauter liebe Leute. Nur, um bei Ihrer Antwort zu bleiben, wenn es lauter Bequemlichkeit ist, oder sehr viel Bequemlichkeit, würde ich mal sagen, zu hohem Prozentsatz Bequemlichkeit, hat Jesus uns verheißen, dass wir im Raum der Gemeinde und in der Nachfolge in maximaler Weise unserer Bequemlichkeit Genüge getan wird? Hat er uns das verheißen? Also ich lese davon in meiner Bibel nichts, es tut mir leid. Darf ich Ihnen eine Bibelstelle vorlesen, um was es da geht? Das ist gerade für diesen Beziehungsmodus, für den Niederschlag der früheren Beziehungen, für dieses Gerinnungsmuster gewissermaßen, das sich in uns vorfindet, müssen wir gleich nochmal fragen, was er denn damit vorhat. Aber eine Bibelstelle vorlesen, da ist ja geredet dann von der Fußwaschung und dann sagt Jesus, Johannes 13, Vers 14, wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Ihr seid verpflichtet, einander die Füße zu waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit ihr es ebenso macht, wie ich an euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Knecht steht nicht höher als ein Herr. Und ein Sendbote nicht höher als ein Absender. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, wenn ihr danach handelt. Selig, wenn ihr danach handelt, in der Bibelschule euch gegenseitig die Füße zu waschen. Und was heißt denn das jetzt, Füße waschen? Bitte, was heißt denn das? Also darf ich es mal ein bisschen vulgär ausdrücken. Zuständig sein für den Dreck des anderen, oder? Für den Schmutz des anderen. Dazu gehören für mich auch gerade die Reifungsdefizite, die wir als Schmutz empfinden. Jetzt, objektiv ist es ja ein bisschen anders. Die moralisierende Abwertung der Dinge ist nicht gut. Aber für die Negativseiten des anderen, für die Schwierigkeiten des anderen, da hat uns Jesus für zuständig erklärt. Und das ist das Neue im Evangelium, das finden Sie sonst nämlich nirgendwo in der Welt. Dass man sich generell für die Schwierigkeiten des anderen für zuständig erklärt. Das hat uns Jesus gesagt und damit uns beauftragt. Ich habe euch ein Vorbild gegeben, damit ihr es genauso macht wie ich. Selig seid, wenn ihr es tut. Tun sie es denn? Mit ihren Harmonieerwartungen nicht. Die Harmonieerwartungen führen uns ja immer dazu, da wird die Fleischlichkeit richtig deutlich, dass wir uns enttäuscht voneinander abwenden. Und sagen, ja du, das ist jetzt gerade unsere Fragen, Fehler des anderen. Verhält sich anders, wie ich erwartet habe. Ist ein ganz anderer Mensch. Also glauben wir, das Recht zu haben, uns zurückzuziehen in unsere Splendid Isolation und damit erweisen wir uns dann genau als normale Menschen unserer Zeit, also Selbstverwirklicher, die sagen, ja, wenn du nicht zu meinem Glück beiträgst, dann ziehe ich mich zurück und verwirkliche mein Glück selbst. Dann habe ich mit dir nichts mehr zu tun. Und biblisch, wie ist es biblisch? Da müsste die Enttäuschung genau Anlass dafür sein, dass ich mir den Schurz umbinde und mich niederknie und mir überlege, wie ich dem seine Füße waschen kann. Nicht, das ist genau dasselbe, was in der Bergpredigt vorfinden. Wenn du zum Gebet gehst, sagt Jesus, und dir fällt ein, dass dein Bruder was gegen dich hat, dann lass nur dein Gebet und geh erstmal zu deinem Bruder. Und wie kann ich jetzt zu meinem Bruder kommen, der was gegen mich hat? Es steht ja gar nicht da, dass ich was gegen ihn habe, sondern er hat was gegen mich. Und wie kann ich jetzt mit dem ein Gespräch anfangen, wenn ich was gegen ihn habe und jetzt plötzlich bei dem an der Glastür läute oder da klopft an seinem Zimmer, sage, du lass mich mal rein, ich habe eben gebetet. Und dann sagt er, ja und? Willst du denn jetzt bei mir? Tja, wie fangen Sie dann an? Wie geht es dann weiter? Wie waschen Sie denn die Füße jetzt? Sie sehen, da können Sie also nicht mit der Reitpeitsche kommen oder auf dem hohen Sockel daherkommen und sagen, ja, ich muss dir jetzt die Füße waschen, mein Lieber. Da gibt es gar kein Gespräch, sondern da können Sie nur demütig fragen, du, ich habe den Eindruck, es ist zwischen uns was nicht in Ordnung. Möchtest du mir vielleicht erzählen, was du gegen mich hast? Da muss ich ganz demütig und bescheiden sein. Nur als Beispiel mit dem Füße waschen, nicht? Das geht ja nicht von oben herab, so läuft es überhaupt nicht. Sonst kommt gar keine Kommunikation zustande, dann lässt er sie an seine Füße gar nicht ran. Der Petrus war ein großes Vorbild, der wollte Jesus auch nicht an seine Füße ranlassen. Aus vermeintlicher Demut. Und dass sie erstmal an die Füße rankommen, ist schon ein ganz wichtiger Schritt. Da müssen wir jetzt Kommunikation schaffen. Und Sie sehen, welche tiefgründige Weisheiten uns Jesus gesagt hat. Bloß unsere Lebenspraxis, die ist da ein bisschen kompliziert, auch bei uns Christen. Und diese Fehlerwartungen, diese Projektionen unseres natürlichen Ich sind geeignet, unser Christsein kaputt zu machen. Und dann aus einer Schwesterngemeinschaft eine Gemeinschaft von Frustrierten und Enttäuschten zu machen, nicht? Während wir psychologisch, psychotherapeutisch sagen, welches Geschenk, dass diese Projektionen zerbrechen können. Denn was bringt's? Was bringt's? Die ungeheure Chance, meine Projektionen, die immer was Infantiles sind, was Kindliches, was Unreifes, abzutrauern, ganz bewusst abzutrauern, sagen, ja, ich bin in Eidlingen, um meine fleischlichen Projektionen, meine infantilen Erwartungen, meinen infantilen Beziehungsmodus abzutrauern und mich der Realität des anderen zu stellen und den anderen und die anderen, nämlich die Gemeinschaft, in neuer Weise anzunehmen, dazu Ja zu sagen. Das ist eine eigentliche geistliche Tat. Das ist die zweite Berufung als Eidlinger Schwester. Wenn ich zu der Gemeinschaft, so wie sie ist, Ja gesagt habe, nicht so, wie ich sie mir erträumt habe, das ist wie beim Traualtar, das ist kein Kunststück sein, Träume nachzuhängen. Aber wenn ich die Realität kennengelernt habe, dann nochmal neu Ja zu sagen, vor ihm und mit ihm. Warum sage ich mit ihm? Weil dieser Abtrauerprozess uns immer nötigt, einen Sog bildet in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm. Wir halten es miteinander nicht aus als Christen, wenn wir nicht in eine tiefere Gemeinschaft mit ihm eintreten. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Warum? Warum haben wir das nötig? Weil die Formen unseres geistigen Lebens auch abgenutzt werden. Nicht die Formen ihres Gebets, die Formen ihres Bibellesens, die Formen der Beziehung zu ihm, das nutzt sich ab. Und wir neigen als Menschen dazu, immer bei dem stehen zu bleiben, was uns vertraut war, was wir mal gehabt haben. Und dass das jetzt leer wird, dass ihr Gebet auf einmal leer ist irgendwann und ihr Bibellesen auf einmal leer wird und ihre Gemeinschaftsbeziehung leer wird, weist sie darauf hin, dass Neues für sie bereitsteht, Tieferes in der Beziehung zu ihm, neue Inhalte, mehr Inhalt, der dann wieder zu neuen Formen führt. Die neuen Inhalte führen dann wieder zu neuen Formen. Statt dass man krampfhaft festhält an den alten Formen und denkt, es muss sein wie vorgestern. Nein, nein. Die Beziehung zu ihm ist lebendig. Das ist etwas Lebendiges, weil er ein lebendiges, persönliches Gegenüber ist. Das ist der Kern des Christseins, dass wir gerufen sind zu einer persönlichen Beziehung, zu einem lebendigen Gegenüber. Und das hat dann immer neue wechselnde Formen, da kann man nicht beim Alten stehen bleiben. So wenig wie das in menschlichen Beziehungen möglich ist, auch in keiner Ehe ist es möglich. Da braucht es immer wieder neue Gestalten. Nur dürfen wir nicht nach neuen Gestalten Ausschau halten, sondern nach neuen Inhalten. Nach ihm müssen wir Ausschau halten. Das berührt sich dann gerade noch mit einer anderen Frage. Ist die Arbeit oder die Mitschwester wichtiger? Und da fällt mir also ein, die Frage der Sonntagsruhe oder auch Frage der stillen Zeit. Also an Sonntags stille sein, da habe ich vor Jahren mal hier gesagt, ich weiß nicht, vor 3-4 Jahren, dass mir das irgendwann aufgegangen ist. Das hat mir mal eine Schwester gesagt in Wilhelmsdorf, die ich besucht habe, langjährig bettlägerig, bevor sie gestorben ist. Die hat mich dann unvermittelt gefragt, nun, wie halten Sie es mit dem Sonntag? Und da habe ich gesagt, na ja, da habe ich also verschiedene Dienste und so. Und da gibt's halt dieses und jenes. Und da kommt schon der Sonntag manchmal etwas zu kurz. Und dann sagt es mir, Bruder, Sie sündigen. Und dann habe ich wahrscheinlich ein bisschen erstaunt geguckt, denn ich habe gedacht, es ist ja sicher ehrenwert, wenn ich da mich durch mancherlei Dienste in Anspruch nehmen lasse. Und dann hat sie gesagt, nein, Sie sündigen. Warum hat sie recht gehabt? Wie ist das? Ist der Dienst nicht wichtiger und ist die Arbeit nicht bedeutsamer? Also wenn Sie jetzt ans Krankenhaus denken, zum Beispiel die Mitschwester. Und wenn ich doch Armen was Gutes tue oder Kranken was Gutes tue oder sonst jemandem, bei dem ich einen Dienst verrichte, das ist doch das Tun für den Herrn und das hat doch immer Vorrang, oder nicht? Wie kann mich die Schwester der Sünde zeihen? Und das ist ja immer ein Kampf. Nicht? Also ich habe schon versucht, wenn ich zu meinen Sonntags regelmäßig Dienste hatte, dann habe ich versucht, mir einen freien Werktag zu nehmen. Und ich merke aber, das ist immer umstritten, nicht? Da jetzt, ich glaube, letzten Sonntag ist es passiert, oder vorletzten. Ja, setze ich mich da gerade an meine Bibel, versuche ich dann immer zu nehmen, eine Zeit sonntags, wo ich mich nur für mich mit meiner Bibel beschäftige, ein Kapitel lese, möglichst ohne Dienstaspekte, nur was er mir sagen will. Ja, nun, der läutet's und da steht da irgendein netter Zibi, der aus Rheinland-Pfalz irgendwo hergefahren kommt und mich an dem Sonntagmittag halt besuchen will und der nachher wieder abfährt, um da ein Gespräch mit mir zu haben. Nicht? Ja, ich kann den jetzt nicht fortschicken, da muss ich den halt anderthalb oder zwei Stunden da haben. Oder da ruft mir dann plötzlich am Sonntagmorgen ein Pfarrer an und sagt, sie, also morgen früh hätte ich da und da eine Andacht zu halten und ich fühle mich überhaupt nicht disponiert. Und wären Sie nicht so freundlich und würden Sie mir nicht die Andacht halten, ja, dann muss ich mich ja hinsetzen. Also das Ding ist immer bedroht. Und dass ich da fehlerlos das Ding bestreite, davon kann keine Rede sein. Aber ich weiß, es ist eine wichtige Sache und für das geistliche Leben außerordentlich bedeutsam. Warum? Nochmal meine Frage, wie kann mich die Sünde, die Schwester der Sünde zeigen? Für Seelsorger wichtig. Und gerade für Seelsorger, die häufig eine depressive Persönlichkeitsstruktur haben, die sich unter Christen besonders häufig findet und unter solchen, die Dienste leisten, auch besonders häufig findet. Da spielt auch was Fleischliches mit einer Rolle. Was denn? Nun, ich will es wieder in der Bibelstelle sagen, Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Sie kennen eigentlich alle die Stelle. Wer in mir bleibt und wem ich bleibe, der bringt reichlich Frucht. Dagegen ohne mich könnt ihr nichts vollbringen. Wir tun doch häufig so, als stünde an dieser Stelle, wer reichlich Frucht bringt, der bleibt in mir, oder? Das ist häufig unser Motto. Und so verkehren wir die Bibel. Wo das gerade für depressiv strukturierte so ist, denen bringt das Diensttun ein Wertgefühl. Da sind die für sich selber was wert und die können es oft alleine in Ruhe nicht aushalten. Also für Bibelschüler meine Empfehlungen, für Schwestern meine ich, wäre das sowieso angebracht. Versuchen Sie doch zwischendurch mal einen Tag lang mit sich alleine auszuhalten. Tatsächlich. Wo Sie mal nicht sich durch Gemeinschaft und tausend schöne Veranstaltungen ablenken lassen, sondern wo Sie mal auf das hören, was da hochsteigt in der Stille. Da kommt ja aus der Tiefe das rauf, was Sie häufig verdrängen. Also innere Leere und Trauer und alle möglichen schwierigen Zustände. Und lernen Sie das doch mal auszuhalten und wahrzunehmen. Das können Sie nachher die Seelsorge einbringen und Ihr Gebet einbringen. Das sind wichtige Dinge. Wenn man dem immer davonläuft, ist es höchst bedenklich. Denken Sie dran, Jesus hat seine Dienstphase angefangen mit 40 Tagen Stille, wo er es nur mit sich ausgehalten hat, natürlich im Gebet und in der Auseinandersetzung. Oder Paulus hat sich 3 Jahre zu Eingang seines Dienstes dieser Stille in der Wüste gewidmet. Das war da früher immer sehr bedeutsam und sollte für Christen zwischendurch zum Repertoire gehören, gewissermaßen. Ja, also, das ist auch so was Fleischliches, dass wir solche Projektionen unserer seelischen Bedürfnisse mit unserem Christsein vermengen und das für eine ganz fromme Tat halten, während es in Wirklichkeit doch darum geht, dass er Priorität hat. Er hat Priorität, absolute. Wer in mir bleibt, der bringt dann auch Frucht. Und für das in ihm bleiben, müssen Sie sich einfach Zeit nehmen. Das fliegt nicht von alleine an Sie hin in unserer vielbeschäftigten Zeit, wo wir immer mit irgendwas umtriebig beschäftigt sind. Das braucht Raum, um auf ihn zu hören. Und dem muss man sich stellen, auch mit den begleitenden, unangenehmen Zuständen. Ja, ich sprach also von, sind die Fragen alle beantwortet, von dieser prägenden zentralen Beziehungserfahrung. Die ja nur zum geringen Teil in unserem mentalen Gedächtnis gespeichert ist, an die wir uns also nur zum geringen Teil erinnern. Zu einem wesentlich stärkeren Anteil ist es eingegraben im körperlichen vegetativen Gedächtnis, kommt dann zum Ausdruck in unserer Körperhaltung, in Mimik und Gestik, in der Bereitschaft auch zum körperlichen Reagieren, also mit psychosomatischen Erkrankungen oder sowas, Allergien, wie unser Immunsystem reagiert, ob wir sehr häufig bestimmte Krankheiten kriegen, auch Erkältungskrankheiten, so muss nicht so sein, aber kann damit eng zusammenhängen. Und diese weitgehend unbewussten Speicherungen werden immer wieder dann reinszeniert, werden aktiviert über unsere Gefühle, über unser Erleben in unseren Beziehungen. Also das heißt, in den Beziehungen der Bibelschule, in den Beziehungen der Schwesterngemeinschaft kommen diese alten Dinge wieder hoch. Und jetzt komme ich wieder zu meiner vorhin gestellten Frage, was hat es denn für einen Sinn? Warum quält er uns damit, während er das doch mit der Bekehrung alles gleich wegnehmen könnte? Ja? Aha. Ja. Sehr schön, ja. Also das Bewusstwerden ist nach psychotherapeutischer Erkenntnis die Voraussetzung für eine Veränderung. Ohne Bewusstmachung läuft keine Veränderung. Nicht, jetzt sehen Sie schon eine Bedeutung vom Füßewaschen. Das hängt auch mit Bewusstmachung zusammen. Denn wenn Sie sich jetzt, stellen Sie sich ganz bildlich vor, jemand, der also in so offenen Sandalen, Strümpfe gab es damals nicht, quer durch den Aidlinger Wald marschiert wäre, dann hätte der vermutlich im Sommer, im Hochsommer, heiß war es damals immer, sehr staubige Füße. Und wenn er es noch nicht gemerkt hätte, und Sie würden sich jetzt vor ihm niederknien mit einer Waschschüssel und würden sagen, ich möchte dir jetzt die Füße waschen, dann wird er dann spätestens was tun, sich seine Füße angucken und würde plötzlich merken, aha, ich habe es ja nötig. Er hätte es möglicherweise vorher nicht gemerkt, nicht? Aber indem Sie sich jetzt anschicken, das zu tun, machen sie ihm das ja bewusst, dass es nötig hat. Und was ist das für eine Situation? Das ist immer eine peinliche, oder? Jemand deutlich zu machen, wenn auch nonverbal, ohne verletzende Worte, du hast Füße waschen nötig. Merken Sie, was Jesus da von uns verlangt? Das ist gar nicht so einfach. Die Worte gehen uns so leicht über die Lippen, aber das zu praktizieren, können Sie mal im Gedanken Ihre Mitschwester oder Ihre Mitbibelschülerin vorstellen, bei der Sie so was bemerkt haben, wo Sie gerufen wären, Füße zu waschen? Und können Sie mal kurz überlegen, was Sie da inzwischen gemacht haben, mit welchen Alibis und Ausreden Sie sich da rumbetrogen haben bisher? Ein Vorbild habe ich euch gegeben. Und was dem Meister zusteht, das steht doch den Knechten allemal zu. Oder meint ihr, ihr seid was Besseres? Ja, gut, das ist also ein Grund sicher. Aber noch einen Grund würde ich nennen, der sich natürlich daraus ergibt, der hängt mit dem, was Sie gesagt haben, mit der Nichtbewusstmachung zusammen. Ich würde mich nicht verändern, ich würde infantil bleiben. Gott will aber, dass ich reife. In den Konflikten und Auseinandersetzungen lerne ich mich kennen, lerne ich den anderen kennen und werde ein reifer Mensch. So hat er das geordnet. Indem unsere Einseitigkeiten und blinden Flecke aufeinanderstoßen, in der Bibelschule, in allen Gemeinschaften, in Eidlingen, kriegen wir Anstöße, reife Menschen zu werden. Und dieses reife Menschwerden hängt eng zusammen mit reifem Christsein. Nicht denken Sie also dran, dass dieser hochempfindliche Narzisst, der bei jeder Berührung zusammenzuckt und sich verletzt und gekränkt fühlt und entweder einen aggressiven Ausbruch kriegt oder sich in seinem Mauseloch verkriecht, ist der diensttauglich? Ja, nun halt nur sehr begrenzt, nicht? Und deshalb ist Gott daran interessiert, dass dieses Instrument reift und verbessert wird, weil die Diensttauglichkeit des Christen mit der Persönlichkeitsreifung eng verbunden ist. Und deshalb ist es wunderbar, dass er mitten in der Gemeinde, mitten in Eidlingen, mitten in der Bibelschule ihnen so herrliche Gelegenheiten gibt, reifer Mensch zu werden. Braucht sie in ihrem Einsatz nachher dringend. Haben Sie heute Morgen einen Konflikt gehabt oder gestern? Haben Sie schon dafür gedankt, dass er Ihnen damit so eine großartige Möglichkeit gibt, reif zu werden, Füße zu waschen, bewusst zu machen, seinem Vorbild nachzufolgen und damit das umzusetzen, was er für uns bereit hat? Und das heißt ja gleichzeitig auch, das haben wir vorhin erwähnt, dass wir uns diesen Frustrationen des Zusammenlebens und des Einanderdienstetuns nicht stillen können, ohne, das ist eine Formulierung aus Römer 6, mit ihm zur Gleichheit zu verwachsen. Paulus formuliert da, dass wir mit ihm zur Gleichheit des Todes verwachsen, nimmt er als Symbol die Taufe, und es dann auch hinsichtlich der Auferstehung tun sollten, zur Gleichheit des Lebens mit ihm verwachsen, zur engen Lebensgemeinschaft des Sterbens, und der alte Mensch stirbt dabei, und der neue gedeiht dabei, weil wir in eine immer engere Kommunikation mit ihm kommen, genau dann, wenn wir uns diesen schwierigen Dingen stellen. Und das merken Sie an dieser Stelle, im Gegensatz zu unserem dritten Sohn, von wegen auf der Couch liegen. Nicht, wenn Sie ab und zu Ihrer Schwäche ansichtig werden. Merken wir doch ab und zu, ich nehme an, in der Bibelschule auch, oder? Dass ich also noch gar nicht so viel bringe, wie ich gerne bringen würde und noch ein bisschen schwach bin und mich nicht recht rantraue und gehemmt bin und alles Mögliche nicht so richtig rausbringe und in dem Ermahnen schwach bin und so weiter und so weiter. Dann wünschen sich doch auch gerne Stärke, oder? Also Paulus hat es ja sehr schön gesagt, Epheser 6, zuletzt, was ist zuletzt, wie fasst es zusammen? Werdet stark in dem Herrn. Nun, wie läuft denn das? Das hört sich ja wunderbar an. Werdet stark im Herrn. Wer wollte das nicht? Sieghaft stark im Herrn zu werden und der gewaltigen Macht seiner überragenden Stärke. Ja, wie wird das? Wie sieht denn das praktisch aus? Indem sie sich in ihrer Armseligkeit und ihrer Schwäche diesen Herausforderungen des Dienstes stellen, zum Beispiel bewusst machen und Füße waschen, in die Angelegenheiten des anderen konstruktiv einmischen, weil sie an seiner Wohlfahrt interessiert sind. Und das konfrontiert sie so richtig mit ihrer Schwäche, da fahren sie so richtig in den Keller, weil das so eine richtig schwere Aufgabe ist. Und wir uns ja viel lieber auf den Sofa des Schweigens legen würden und für den 100 Gebete verrichten, damit der Herr es tut, damit er ihm die Füße wäscht, aber nur ja, ich nicht. Und ist es nicht beschämend, wie wir das oft fromm bemänteln, weil wir sagen, ja, als Christen müssen wir so lieb miteinander umgehen und nur ganz freundlich meine Mitschwester begrüßen, wenn ich auch denke, ja, also du bist ja schon auf dem falschen Dampfer. Aber ich sagte halt ganz freundlich guten Tag, sagte freundlich auf Wiedersehen und dann bete ich ja auch für dich. Dann habe ich mir meine Pflicht getan, oder? Vorbild habe ich euch gegeben. Selig seid ihr, wenn ihr es tut. Wenn ihr es tut, nicht wenn ihr es denkt oder wenn ihr betet. Das ist es ja gerade. Das ist ein Teil meiner Schwäche, dessen, was ich gemeint habe, dass ich das jetzt tun soll, obwohl ich so unzulänglich bin und voller Sünde bin selber und das gar nicht richtig sagen kann. Ich weiß noch nicht mal, wie ich sagen soll. Wie soll ich denn anfangen, von deinem Dreck zu reden, nicht von deinem Fußdreck? Wie soll ich denn das ausdrücken und jetzt im Angesicht dieser Unzulänglichkeit es zu tun? Was hat es für einen ungeheuren Vorzug? Darf ich schon fragen, wie wäre denn das, wenn wir es in Vollkommenheit tun könnten? Wenn Jesus, das wäre uns ja wieder sehr angenehm, wenn der sagen würde, erst mache ich dich perfekt, ich mache dich zu einem 120-prozentigen Wesen, dass du selber sündlos bist, und dann fang an, den anderen die Füße zu waschen, denn dann hast du ja die innere Berechtigung dazu, nicht? Sonst darfst du ja selber nichts sagen. Also wäre uns sehr angenehm. Wie würde denn das aussehen? Bitte?
Ich wäre sehr verletzt. Also sehr, ja, was ich echt gelogen habe, und allen auch nochmal von meiner Unterweisung.
Genau, dann würden wir uns auf den Sockel setzen, auf den... Wie hoch wäre denn die Säule, wo wir da drauf sitzen würden? Unsere Unfehlbarkeit. Und würden also, ich übertreibe es gerade, genüsslich dem die Almosen zuwerfen. Und du da unten, du also längst noch nicht auf meinem Sockel bist, nicht? Also, es ist ja gnädig, dass ich mit dir da rede und dir die Füße wasche. Nee, so eben nicht. Sondern im Bewusstsein, dass ich auch ein Sünder bin und eigentlich gar kein Recht hätte, mit dir zu reden, weil möglicherweise meine Macken noch größer sind wie deine. In diesem Bewusstsein soll ich rangehen, Füße waschen und soll ich mein Gebet lassen und zu dem hingehen, der was gegen mich hat, was mir da einfällt. Sie wollten mal sagen, Frau Seidel.
Ja, ich habe beobachtet, dass manchmal dann die Angst, dass ich ja auch verletzt werden kann, mich dann hindert. Ja.
Genau, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Grund, der Selbstschutz. Für vieles, was wir fromm bemänteln, ist ja der Selbstschutz, dass ich keine Prügel kriege von dir, und ich nicht angegriffen werde und ich bin hier auf dein Harmonie.
Das ist deswegen das Füßewaschen unterlassen. Und Sie sehen, warum Jesus so oft die frommen Leute, die Pharisäer waren ja fromme Leute, die wirklich fromm sein wollten, warum er die so oft als Heuchler angeredet hat. Weil unsere Frömmigkeit immer die Tendenz hat, so doppelbödig zu sein, wo wir unser eigenes Süppchen hinter frommen Argumenten verbergen und dabei uns selber dienen. Und wie ungeheuer fruchtbar das ist, wenn wir uns von ihm die Augen öffnen lassen, sehend machen lassen. Allerdings auch anstrengend, auch schmerzlich, wo ich mein Ich-Ideal immer wieder abtrauern muss, trauern muss, dass ich so bin, wie ich bin. Ich denke, das Christsein ist darauf angelegt, auch das Wachsen im Christsein, dass ich immer mehr entdecke, wer ich bin und dann Gelegenheit habe, mich immer mehr loszulassen, gerade weil der Hochmut auch so eine gefährliche Krankheit für die Frommen ist, und gleichzeitig dann die Augen aufgetan zu bekommen für ihn, dass er mir immer größer wird und ich tatsächlich seine Möglichkeiten immer neu und tiefer entdecken kann. Das ist ein anstrengender Prozess, aber ein ungeheuer fruchtbarer Prozess. Das ist eigentliches Leben. Eigentlicheres und tieferes Leben gibt's nicht, weil das wirklich zu Wachstum, zur Erfüllung der göttlichen Pläne, zu dem führt, was er für mich und mein Leben vorhat. Ich werde auf diese Weise, damit will ich jetzt dann diesen Teil abschließen, werden dann diese alten Beziehungsstrukturen, diese Beziehungsmodi und die Persönlichkeiten verändert. In diesem Prozess passiert eine tiefe Veränderung. Da passiert dann eine Veränderung dieses vermeintlichen Wissens, dieser Seelenbilder von mir, was ich in Gefühlen ausdrückte, Minderwertigkeitsgefühlen oder aggressiven Gefühlen oder Verletztheiten und so weiter, und in einer Veränderung meines Seelenbilds vom anderen, was ich von den anderen erwarte, meinen Hoffnungen, meine Projektionen, was der mir tun wird, wie ich mit ihm umgehen muss. Denn alle meine Reaktionen, die aus diesen Niederschlägen früherer geronnener Beziehungsmuster kommt, setzen sich ja um in so ganz konkreten Beziehungsgestalten, also so beim Depressiven, der, weil er selber nichts geworden ist, in seinen eigenen Augen keine Person geworden ist, immer die maximale Zuwendung und Nähe und Harmonie bei anderen sucht, um durch deren Zuwendung was zu werden, da Wert zu bekommen, sich aufzumöbeln. Und wenn jetzt jemand wagt, dem die Füße zu waschen, diesem Depressiven, der immer so lieb ist und mit ganz feiner, lieber Stimme spricht, dass er ja niemand zu nahe tritt und ganz bescheiden immer im Hintergrund ist, wenn dem jemand wagt, die Füße zu waschen und ihm zu sagen, du, kann das sein, dass du auf einem ganz hohen Ross sitzt, dass du sehr hochmütig bist? In welchem Tempo man das sagt, ist eine andere Frage. Und der dann sehr erschrocken ist, fragt warum, und dann ihm deutlich machen können, in geeigneten Worten, dass er an die anderen immer solche Riesenerwartungen hat und deshalb immer so enttäuscht ist von den anderen, deshalb immer im Stock geht, deshalb immer so traurig durch die Gegend schleicht, auch als Christ. Und dass es damit zusammenhängt, dass er gar nicht gewagt hat, sein Menschsein zu realisieren, auch mal Nein zu sagen, in gesunder Weise sich zu behaupten. Dann geben sie ihm Gelegenheit, aus dieser Ecke herauszukommen und in ganz neuer Weise sein Christsein zu verwirklichen, ganz anderer Nachfolger zu werden, wo dann die Vorzüge seines depressiven Menschseins wohl zum Tragen kommen, die kommen nämlich schon zum Tragen dann, nur in ganz neuer Weise. Dann hat er es nicht mehr so nötig, sich zum Sklaven aller anderen zu machen und um seiner selbst willen immer so dienstbereit zu sein, sondern da kann er echt selbstlos werden in neuer Weise und kann wirklich für die anderen dienen. Er hat es nicht mehr nötig, von den anderen gestreichelt zu werden. Ist er nicht mehr so harmoniesüchtig, kann auch einen Konflikt wagen. Und das bringt nun eine ganz neue Art von Christsein. Der steht in der Gemeinschaft ganz anders und steht auch in der Gemeinde ganz anders. Haben Sie zu diesem Teil irgendwelche Fragen gerade? Oder sind Sie schon so erschlagen gerade, dass jetzt... Wenn die überhaupt keine Fragen mehr haben.